Guten Morgen, ich freue mich, dass wir hier zusammen sind. Wir haben gerade das Glaubensbekenntnis gesprochen und die Frage ist, wie Sie denn sonst Ihren Glauben bekennen? Außerhalb dieser Mauern, um das Thema geht es. Das ist die vierte Predigt, die dann hinterher auch mit einem Papier versehen ist, wo Sie Stichpunkte mit nach Hause nehmen können, um sie nachzuvollziehen, nachzulesen, darüber betend nachzudenken. Als Aufhänger habe ich Apostelgeschichte 1, Vers 8 gewählt. Da heißt es, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist über euch kommt und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa und in Samarien und bis ans Ende der Erde. Oder anders formuliert, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und werdet meine Zeugen sein. Frage an Sie, sind Sie schon einmal Zeuge gewesen? Wer ist schon mal Zeuge gewesen von Ihnen? Irgendjemand? Aha, immerhin ein paar. Wer hat denn schon mal einen Zeugen gebraucht für irgendetwas außer mir? Ja, auch einige. Ist nicht schlecht, einen Zeugen zu haben, weil dann eine Sache möglicherweise schneller geklärt wird, zumal wenn der andere vielleicht auch noch lügt und dann durch einen Zeugen zurechtgestellt wird, sodass die Sache gut entschieden werden kann. Ein Zeuge hilft, die Wahrheit zu entdecken, über einen Ablauf oder einen Sachverhalt. Ich persönlich brauchte Zeugen, das heißt Menschen, die mir Jesus Christus bezeugt haben in meinem Leben. Es fing schon als Kind an, Menschen, die mir erzählt haben von ihm. Manche Zeugen mochte ich, bei anderen hatte ich so meine Fragen, ob die so glaubwürdig sind, wenn ich ihr Verhalten ein bisschen betrachtete. Später kamen dann andere Zeugen dazu, wobei ich dazu sagen muss, dass ich vielleicht manchmal auch gar nicht so hörbereit war auf das, was sie sagten, obwohl sie sicher Gutes ausdrückten und glaubwürdig waren. Interessant ist, dass Theologie und Biografie immer zusammenhängen. Das heißt, wenn Sie, Theologie heißt ja Wort von Gott, Theos heißt Gott, Logos das Wort. Das heißt, wenn Sie irgendwelche theologischen Aussagen machen, zum Beispiel, ich glaube an Gott, ist das eine theologische Aussage, dann hat das immer etwas mit Ihrer Lebensbiografie zu tun. Denn wenn Sie glauben, dann könnte ich fragen, wo kommt das her? Haben Sie das aus Ihrer Familie, durch einen Kontakt mit Jugendlichen oder Bücher oder Schicksalsschläge oder was auch immer? Wodurch kam das in Ihr Leben? Oder wenn jemand sagt, ich habe da meine Zweifel, ich glaube eigentlich nicht so, wie Sie das meinen, dann hat das auch einen biografischen Aufhänger. Wie kamen Sie zu dieser Meinung? War das schon in Ihrer Familie so, diese distanzierte Haltung? Haben Sie irgendeine Enttäuschung erlebt? Gibt es irgendwas in Ihrem Leben, was nicht bereinigt wurde, sodass dann hinterher auch die Beziehung zu Gott irgendwie blockiert ist? Theologie und Biografie hängen immer zusammen. Und das finde ich gut zu meiner Biografie. Ich bin also, wie ich so schön sage, christlich groß geforstet worden, also über so Kinderstunde, Jugendkreis, Posaunenchor und solche Dinge. Habe dann Theologie studiert. Und während des Studiums sind mir so meine theologischen Fälle alle davon geschwommen. Das heißt, die Fragen an Gott und die Bibel nahmen immer mehr zu, die Antworten immer mehr ab. Ich weiß nicht, wie evangelische Theologie kennen, das ist ja, wird alles zergliedert und dann irgendwo liegen gelassen, sage ich etwas scherzhaft. Sie können es dann wieder ein bisschen zusammenbauen, wenn Sie wollen, und das hinkriegen. Oft klappt das nicht ganz so sehr wie bei mir. Und auch menschlich lief mich alles okay. Und dann bin ich aber auf einer Freizeit jungen Christen begegnet, freundlichen Leuten in einer guten Atmosphäre, die eine Glaubensgewissheit ausdrückten, die einen Bezug zur Bibel hatten, die sie lasen, ich studierte sie nur, die gerne gebetet haben, ein freies Gebet zu Jesus. Ich betete immer nur zu Gott, aber nie zu Jesus. Und ich dachte, das ist etwas Gutes, diese Spur werde ich verfolgen. Biblisch gesehen könnte ich sagen, der Köder schmeckte dem Fisch und der Angelhaken saß. Das heißt, ich habe jetzt im Studium dann so eine ähnliche Gruppe gesucht und gefunden, mir dort ein Buch über ein Glaubensleben gekauft bei der Gruppe von einem Schweizer Hans Bürki, Wachen und Wagen. Ein Mann, der sehr gut definieren kann, der die Dinge auf den Punkt bringt, der den Nagel auf den Kopf trifft. Und da habe ich dann zum ersten Mal verstanden, was Sünde ist. Nicht nur moralisch, das versteht jeder, sondern eine theologische Aussage eben, dass wir ohne Gott im Herzen geboren werden, insofern schon getrennt sind von ihm. Das deutsche Wort Sund kennen Sie ja, diese Meerenge zwischen Dänemark und Schweden. Und wo dann Wassermassen das Land voneinander trennen. Das aber dort, wenn Gott nicht im Herzen ist, es geändert werden kann dadurch, dass Jesus eingeladen wird. Das habe ich dann endlich verstanden und getan. Insofern bin ich gewonnen worden, ja, durch die Begegnung mit jungen Christen, durch ein Buch, das sehr sachlich geschrieben war. Ich persönlich bin ein Sachtyp, insofern erreichen mich solche Argumente natürlich ganz gut. Und seit der Zeit kenne ich Jesus. Jemand, der Jesus neu kennengelernt hat, ist ein junger Christ, völlig egal, wie alt er ist. Der kann schon 75 sein, der kann aber auch, wie ich, dann erst 22 sein. Und junge Christen sind hervorragende Zeugen für Gott. Die stecken voller Feuer über das, was sie entdeckt haben und wollen das gerne weitergeben. Das habe ich natürlich auch getan. Ich habe mir als erstes das Buch ein zweites Mal gekauft und es sofort verschenkt an einen mir nahestehenden Theologiestudenten und dachte, der wird jetzt dann auch so in Feuer gesetzt wie ich. Und er sagte, naja, ist ein ganz nettes Buch, mittelmäßig, nichts Besonderes. Das war schon mal eine Enttäuschung für mich, aber ich merkte, es hängt nicht an dem Buch. Es hängt irgendwie, scheint es, an der Lebenssituation, in die dieses Buch spricht. Ich habe dann so in diesem oder jenem Briefwechsel auch angedeutet, dass ich da etwas entdeckt habe, woraufhin dann auch der eine oder andere Briefwechsel aufhörte, weil das vielleicht dem oder derjenigen dann vielleicht auch zu naiv oder persönlich war. Junge Christen sind hervorragende Zeugen für Gott, aber manchmal nicht ganz so feinfühlig, weil sie zu direkt kommen und von daher auch manchmal jemand brüskieren. Das kann natürlich passieren. Ich persönlich habe gesagt, ich habe das jetzt entdeckt auf einer Freizeit und durch ein Buch. Also war ich bereit im Sommer, ich habe es im Frühjahr entdeckt, vielleicht im Februar, war bereit im Sommer eine Freizeit zu leiten, das gleich weiterzugeben mit jungen Erwachsenen. Aber wir waren leider nur 3 Mitarbeiter auf dieser Freizeit und insofern ist dann unser christliches Zeugnis ein bisschen schwach ausgefallen. Und ich denke, dass da nur wenig Impulse wirklich diese vielleicht 30 jungen Leute erreicht hat. Es war einfach ein Stück Überforderung. Es war zu früh und die Basis war zu schmal. Aber dann wurde ich in Verantwortung hineingerufen, die Mitleitung einer Studentengruppe, einer christlichen. Wir haben einen Hausbibelkreis für junge Erwachsene gegründet. Wobei ich das immer interessant finde, ein Theologe sagte mal, ich habe mir die Türen nie selbst geöffnet, sondern ich ließ sie mir von Gott öffnen. Also ich habe nicht selber gesagt, hier ist die Tür, ich komme jetzt und da bin ich, sondern ich habe im Prinzip gewartet, ob Gott etwas anfängt oder beruft. Finde ich ein gutes Prinzip. Gott führt normalerweise in irgendeine Verantwortung hinein, weil er Christen zu seinen Mitarbeitern macht. Ja, dann kam der nächste Winter und diese Skifahrzeit, auf der ich so Jesus ein bisschen ahnte, hat sich dann wiederholt und ich wollte da wieder mitfahren und auch mitarbeiten, obwohl ich eigentlich nur ein Gast war, aber engagiert. Und jetzt war die Frage, wie führt man denn einen Menschen zu Jesus, zum Glauben an Jesus? Vor der Frage stand ich, denn das war das Ziel dieser Freizeit, nicht nur viel Spaß beim Skilaufen zu haben. Wenn ich Ihnen die Frage stellen würde, wie würden Sie einen Menschen zu Jesus führen? Würden Sie dann schnell im Telefonbuch gucken, wo der Pfarrer Lotz wohnt, sagen, gehen Sie da mal hin, oder Herr Laubvogel oder irgendein anderer Mitarbeiter? Oder hätten Sie persönlich den Mut zu sagen, wie das möglich ist? Ja, ich hatte ziemlich wenig Ahnung, deshalb habe ich ein paar erfahrene Christen gefragt, wie macht man das denn? Die haben mir dann so ein paar Bibelverse genannt, Johannes 1, Vers 12 und Offenbarung 3, Vers 20. Und die habe ich mir dann als Spicke aufgeschrieben, hinten in die Bibel gelegt, auch mal einen auswendig gelernt. Falls ich in ein Gespräch käme, dass ich dann auch wüsste, worüber ich rede. Also Johannes 1, Vers 12 steht, wie viele ihn aber aufnahmen, den gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Das heißt, ein Aufnahmegebet könnte Jesus in das Leben holen. Offenbarung 3, Vers 20, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an, wer meine Stimme hört und mir die Tür öffnet, bei dem will ich hineingehen. Schönes Bild, Jesus steht manchmal vor der Tür und klopft an. Am leichtesten ist es, jemand zur Tür reinzulassen, wenn er davor steht. Wenn Sie jetzt an die Kirchentür gehen würden, Tür aufmachen, käme wahrscheinlich außer frischer Luft niemand herein, weil keiner davor steht. Und so gibt es im Leben manchmal Zeiten, wo Jesus bildlich vor der Tür steht und dann ist es relativ leicht, ihn hereinzulassen. Und da gibt es andere Zeiten, wo er nicht vor der Tür steht und sich mehr oder minder die Frage nach Gott beruhigt hat und kein Interesse im Moment da ist. Ja, dann noch ein Vers über Sünde habe ich gelernt, Römer 3, 23. Wir sind allzumal Sünde und mangeln der Ehre, die wir bei Gott haben sollten. Ja, und dann dürfte ich miterleben, auch auf dieser neuen Freizeit, wie da wirklich einige junge Leute ihr Leben Jesus anvertraut haben. Und ich weiß nicht, ob Sie das auch schon miterlebt haben, einmal in Ihrem eigenen Leben, dass Sie es Jesus anvertraut haben, oder in Ihrer Umgebung, dass Sie merkten, da ist jemand, der hat einen neuen Anfang gewagt. Und ich dürfte entweder Zeuge sein oder ihn sogar ein bisschen begleiten, je nachdem. Das ist schön, das mitzuerleben, weil es Mut macht, es zu erwarten, auch in anderen Zusammenhängen, dass Menschen ihr Leben Jesus anvertrauen. Ja, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und werdet meine Zeugen sein. Der Heilige Geist kommt dann ins Leben, wenn Jesus kommt. Wir nennen das Bekehrung mit einem Wort. Das heißt, wenn ich die Tür aufmache in meinem Leben und sage, ich würde mich freuen, Herr Jesus, wenn du hineinkommst, dann kommt er. Und dann kommt mit ihm der Heilige Geist. Ich denke an einen Mann, vielleicht kennt mancher den Namen noch, er ist leider schon seit vielen Jahren tot, tödlich verunglückt. Wolfgang Dück, er war ein Krimineller, saß 10 Jahre im Zuchthaus, kam dann durch die Heilsarmee zum Glauben auf der Reeperbahn in Hamburg. Und er sprach dann später als Evangelist zu vielen Menschengruppen mit einer enorm herausfordernden Sprache und großen Direktheit. Und er sprach einmal zu so Gymnasiasten in der Oberstufe und wie die so sagen würden, er haute also mächtig auf den Putz. Und da fragten sie ihn, sagen Sie mal, sind Sie eigentlich überzeugt von dem, was Sie da so hier rausposaunen? Und da sagte er, nein. Und da brach natürlich ein Mordsprotest los. Was? Sie hauen so auf den Putz und sind gar nicht überzeugt davon? Sagte er, nein, ich bin nicht überzeugt, ich bin überführt. Und ja, das ist also schon ein Stück mehr, wenn Gott einem von seiner Wahrheit und seinem Wort überführt und es nicht nur das Ergebnis einer Argumentation oder Überredungs- oder Überzeugungskunst ist. Ich bin überführt von der Wahrheit seines Wortes. Ja, wer überführt ist, kann natürlich dann auch andere dahin führen und ein Zeugnis geben, wie wir das nennen. Der Paulus in der Apostelgeschichte gibt ein Zeugnis, Kapitel 26, vor den berühmtesten Leuten seines Landes, vor dem König Agrippa mit seiner Frau und vor dem Statthalter Festus, also die Oberschicht des Landes, war versammelt. Und dann erzählt er sein Zeugnis, das können Sie zu Hause einmal studieren, wenn Sie wollen, Apostelgeschichte 26. Er hat einen positiven Einstieg. Ich schätze mich glücklich, vor solchen tollen Leuten reden zu dürfen. Wenn wir ein Zeugnis für Jesus geben, ist immer die Frage, ist der Einstieg gut? Ist der positiv? Oder wissen Sie, ich habe da so auch meine kirchliche Bindung und da engagiere ich mich an dieser oder jener Stelle und so ganz langsam hinten herum über die Ecke kommt dann heraus, dass da irgendwas mit Gott im Gange ist. Bei ihm ganz anders, positiver Einstieg, ich schätze mich glücklich. Und dann kommen 3 Punkte, die er erwähnt. Als erstes die Beschreibung, wie sein Leben ohne Jesus aussah. Er sagte, es war geprägt von einer sehr großen religiösen Tradition, die ich sehr ernst genommen habe, von einer Ablehnung aller Christen, von einer Verfolgung der Christen. Und ich dachte damit, Gott sogar einen Gefallen zu tun, indem ich gegen diese Andersgläubigen vorgehe. Das war die erste Phase, also wie sah das Leben ohne Jesus aus? Ein gebildeter, frommer Mensch, aber etwas schmal in seiner Lebensspur. Ja, dann der nächste Punkt, wie er ihn kennenlernte. Er zog aus, um Christen zu verfolgen in Damaskus, also in Syrien. Und dort ist er dann zu Boden gefallen, weil er eine Stimme hörte und ein Licht sah. Das heißt, Jesus hat ihn sozusagen auf den Boden der göttlichen Tatsachen heruntergeholt. Und die Stimme fragte ihn, Saul, was verfolgst du mich? Und er wusste ja gar nicht, dass er Jesus verfolgt. Er hat eigentlich ja nur Christen verfolgt. Wobei interessant ist, dass eben die Stellvertreter Gottes auf der Erde dann oft die Aggression der Feinde Gottes tragen müssen, weil die Leute ja Gott nicht sehen, greifen sie dann seine Vertreter an, in dem Fall dann die Christen. Ja, die Stimme sagte ihm, was verfolgst du mich? Und dann hieß es, steh auf und du bist mir ein auserwähltes Werkzeug, um meine Botschaft, meine Wahrheit unter die Heiden zu bringen, also nicht das Volk Israel, sondern die Heiden, um ihnen die Augen zu öffnen, damit sie sich von der Finsternis zum Licht bekehren. Er begegnet also Jesus, indem er niederfällt, sehr plötzlich, innerhalb von Sekunden. Er bekommt bei der Begegnung eine Veränderung seines Lebens und einen Auftrag mit auf den Weg. Ja, der erste Punkt war also die Zeit ohne Jesus, jetzt wie er ihm begegnet ist. Und jetzt sagt er, was dabei herauskam. Er sagte, ich war nicht ungehorsam, sondern ich bin wirklich hingegangen. Ich habe Jesus bezeugt, erst in Damaskus, dann in Jerusalem, aber die Leute wollten das nicht hören. Die kannten mich ja nur als Verfolger. Und dann bin ich zu den Heiden gegangen und habe denen das erzählt und das war sehr gut für diese Leute. Und ich erfahre die Hilfe Gottes bis auf diesen Tag. Und eigentlich bezeuge ich ja nur das, was in der Bibel steht, nämlich, dass es eine Auferstehung der Toten gibt und Jesus auferstanden ist und hier unter uns ist. Das war ein Zeugnis. Positiver Einstieg, Zeit ohne Jesus, wie er kennengelernt wurde und was daraus entstanden ist. Frage, ob Sie über Ihren eigenen Glauben schon einmal so ein Zeugnis aufgeschrieben haben. Sich schon mal hingesetzt haben, mal eine halbe Stunde, mal überlegt haben, was könnte ich denn da zu Papier bringen? Wie sah mein Leben vorher aus? Welche Tradition hat mich geprägt? Was hat mich interessiert? Hing ich an Immobilien? Haben mich Frauen interessiert? Bildung, Sozialengagement? Was waren meine Schwerpunkte? Was ist schiefgelaufen möglicherweise? Dann, wie habe ich Jesus kennengelernt? War das auch so ein Hauruck-Erlebnis wie bei dem Paulus? Oder mir so ein Abschnitt über Monate oder vielleicht sogar über Jahre, wo ich nie sagen konnte, es war heute, aber ich kenne ihn inzwischen. Und dann die Frage, was hat sich verändert im Leben? Wie kann ich sagen, dass ich die Hilfe Gottes bis auf diesen Tag erfahre? Was kommt dabei heraus? Ja, wäre schön, sowas mal zusammenzufassen und vielleicht auch einen interessanten Einstieg, wenn man so sein Zeugnis gibt, sich zu überlegen. Ja, Ihr Zeugnis ist gefragt, denn ohne Ihr Zeugnis kommen andere Menschen nicht zum Glauben an Jesus. Wie sollen die zum Glauben kommen, wenn ihnen nicht jemand begegnet, der diesen Glauben irgendwo weiterträgt? Ja, manchmal gibt es natürlich ein Spontanzeugnis, vielleicht im Urlaub, dass man irgendwelche Leute trifft und kommt ins Gespräch und plötzlich ist man bei Gott gelandet. Aber ein Zeugnis kann natürlich auch vorbereitet werden durch Gebet, dass man sagt, Herr, gib mir Gelegenheit, darüber zu reden. Oder man kann einen Aufhänger schaffen, vielleicht ein christliches Buch oder eine CD verschenken, später mal fragen, haben Sie da schon mal reingeschaut? Wissen Sie, an dem Buch beeindruckt mich persönlich am meisten Folgendes? Und schon wäre man möglicherweise im Gespräch. Interessant ist, wenn Leute zum Glauben kommen, ihren Hintergrund kennenzulernen. Auch bei Konfirmanden ist das oft interessant. Ich denke an einen Jungen, der zum Glauben kam, war schon ein bisschen älter als die anderen Konfis. Und dann wurde ich zu seiner Konfirmation eingeladen und dachte, jetzt bin ich ja mal gespannt, ob ich da irgendjemand kenne, der so im Hintergrund so der Beter war für ihn. Und es dauerte gar nicht lang, da tauchte so eine Omi auf und sagte, ich habe mich ja so gefreut über diesen Konfirmationsgottesdienst und dass er diese wunderbare Gelegenheit hatte, ein ganzes Jahr lang was von Jesus zu hören. Und ich bete schon jahrelang für ihn und die ganze Familie. Das heißt, dieser Glaube entstand zwar in dieser Konfizeit, aber er war vorbereitet durch Beter, durch ein Gebet im Hintergrund. Und das finde ich immer schön, wenn so ein Zeugnis irgendwo ankommt, aber es vorbereitet ist. Ja, ein paar Fragen noch und Tipps zu einem Gespräch. Wenn Sie den Glauben erklären würden, hätten Sie irgendeinen Vergleich, irgendein Bild, wie Sie ihn entfalten könnten? Ich verwende gerne drei Bilder. Das eine ist, Glauben ist wie Schwimmen. Das Wasser trägt mich, aber ich muss mich selber bewegen. Das heißt, die Liebe Gottes trägt mich durch Jesus, aber für mein Verhalten bin ich mehr oder minder selber verantwortlich. Dieses Zusammenwirken, getragen sein, aber sich selber verantwortlich bewegen. Ein anderer Vergleich wäre so die Frage eines Wahlamtes. Es wurden ja gerade Politiker gewählt und die letzte Frage ist immer, nehmen Sie die Wahl an? Und wenn er sagt ja und genügend Stimmen hatte, ist er gewählt. Wenn er sagt nein, spielt es gar keine Rolle, wie viele Stimmen er hatte, er ist nicht gewählt. Und wenn Jesus irgendwann auf Sie zukam oder kommt und Sie fragt, wollen Sie an mich glauben und eine Lebensbeziehung haben, können Sie entweder nur ja sagen oder können gar nichts sagen, das ist dann natürlich auch eine Antwort, oder sagen, nee, so weit bin ich nicht oder das lehne ich ab. Wenn jemand seine Erwählung annimmt, gehört er dazu, in diesem Fall zu Jesus. Oder ein dritter Vergleich, der natürlich für manchen problematisch ist, aber sehr gut in der Anschaulichkeit. Vergleich Christ zu werden mit dem Vergleich einer Eheschließung. Klar, Eheschließung, was ist die Basis? Es bedeutet, dass ich einen Partner gewinne, den ich in meinen Lebensraum hineinlasse. Ja, Johannes 1, Vers 12 heißt, wie viele ihn aber aufnahmen, den gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Das heißt, bei einer Partnerschaft lasse ich jemand in meinen Lebensraum hinein, beim Christwerden lasse ich auch jemand in meinen Lebensraum hinein, nämlich Jesus. Ich habe keinen Garantieschein, dass das funktioniert auf Dauer. Manche Partnerschaft geht ja leider auch daneben oder ist problematisch. Aber was ich habe einen Glauben an diesen Partner. Ich habe nichts in der Hand, aber Glauben. Und bei Jesus ist auch, ich suche keine Beweise und wenn ich sie hätte, würden sie mir nichts nützen, wahrscheinlich. Aber ich vertraue dieser Person und dann sammle ich Erfahrung mit ihr. Und der weitere Punkt ist, Offenbarung 3, Vers 20 heißt, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an, wer mir die Tür öffnet, zu dem gehe ich hinein. Irgendwann steht ja mal so ein Partner vor der Tür, vielleicht haben ja auch schon andere vor dieser Tür gestanden. Und die Frage ist, wem öffne ich diese Tür? Und das ist eine Entscheidung. Glauben hat immer etwas mit einer Entscheidung zu tun. Indem ich mich für den einen entscheide, entscheide ich mich automatisch gegen andere, denen ich die Tür nicht geöffnet habe. Und wenn ich Jesus kennenlerne, ist das eine Entscheidung. Ich gehöre jetzt zu dir und du bist in mein Leben gekommen. Vielen Dank. Bibelverse können eine Hilfe sein, diesen Glauben zu erklären. Ich hatte jetzt schon zwei erwähnt, mindestens Johannes 1, Vers 12, wie viele ihn aufnahmen, Offenbarung 3, 20, ich stehe vor der Tür. An der Stelle gibt es natürlich viele Christen, die sagen, ist mir viel zu mühsam, ich bin kein Lerntyp, fällt mir sehr, sehr schwer, was zu lernen. Das glaube ich nicht. Wie viele Hausnummern von Leuten kennen Sie auswendig mit Straße? Ich behaupte mal mindestens 5 bis 10. Von irgendwelchen Freunden, Bekannten, Verwandten. Wie viele Telefonnummern kennen Sie auswendig? Mindestens 5 bis 10 von irgendwelchen Leuten, die Sie ständig anrufen. Wie viele Geheimnummern haben Sie im Kopf für Bankkonto und was weiß ich, Handy und dies und jenes? Und irgendwelche Zusatzgeräte? Ich behaupte mal, Sie haben mindestens 15 bis 20 oder 30 Nummern im Kopf. Autonummern von Freunden und eigenen kommen noch dazu. Es ist also gar kein Problem, sowas zu lernen. Warum nicht auch mal einen Bibelvers zu lernen? Mit Bibelstelle. Ja, das ist so wie Straße und Hausnummer zu lernen und zu sagen, da treffen Sie Folgendes. Und das ist eine Hilfe, die Dinge auf den Punkt zu bringen. Ja, noch ein paar Gesprächsaufhänge, die hilfreich sein können über ein Gespräch im Blick auf den Glauben oder auch vielleicht ein oder zwei Warnungen. Wenn wir über Gott reden, stimmen uns die meisten Leute zu. Ja, der Herrgott, der Herr oben, der hilft sogar im Wintersport, dass das richtige Wetter kommt und dies und jenes. Aber 70% in Deutschland glauben immer noch an ein höheres Wesen, wer auch immer das ist. Deshalb erfährt man da immer Zustimmung, aber es geht um Jesus. Und die meisten Leute, die von Gott reden, haben keine Lebensverbindung zu ihm. Deshalb ist es wichtig, über Jesus zu reden und nicht nur über Gott, weil es jetzt persönlich wird. Ja, das war der eine Punkt. Worüber man natürlich gut reden kann, ist über den Sinn des Lebens. Da gibt es ja viele Gesprächsmöglichkeiten. Und dann die Frage, worin könnte der bestehen? Worin besteht er für mich? Oder eventuell nach Aussage der Bibel. Die Frage der Sorgen. Viele Leute haben Sorgen. Und es besteht ja die Möglichkeit, die Sorgen abzugeben im Gebet. Also auch hier ein Hinweis auf das Vertrauen zu ihm. Die Frage der Werte, ja, Begrenzung des Lebens am Anfang, am Ende, Zusammenleben mit oder ohne Scheine dieser oder jener Art, Umwandlung des eigenen Geschlechtes, bin ich bi oder nur mono oder wie auch immer. Die Frage der Werte, kommt man auch gut ins Gespräch über die Bibel? Frage, sehr vorsichtig, Evolution oder Schöpfung? Kann man vielleicht manche Diskussionen gewinnen, aber den Partner verlieren? Oft ist es hilfreich, wenn jemand erst Jesus kennenlernt und langsam Vertrauen zu seinem Wort entsteht und dann wird er langsam auch verstehen, dass das Wort Gottes auch in dieser Richtung stimmt und dass die Schöpfung keine Theorie ist, sondern nur eine Hypothese, das heißt eine Behauptung, die letztlich nicht bewiesen werden kann. Aber das ist dann ein Punkt eines längeren Prozesses oft. Für mich hat dieser Prozess etwa 10 Jahre gedauert, nachdem ich Jesus kennengelernt habe. Bei manchen geht es viel schneller, für manchen ist das keine Frage. Aber es geht nicht darum, Streitgespräche zu gewinnen, sondern Menschen zu gewinnen. Und das hat was mit Liebe zu tun und nicht nur mit Argumenten. Ein Zeugnis in der Familie zu sein, ist sehr viel schwieriger und meistens ohne Worte besser als mit Worten. Ja, es gibt viele, die sagen, ich mach doch wenig Fehler, also im Prinzip brauche ich ja keinen Erlöser. An der Stelle mache ich dann immer meine naive Rechnung auf. Angenommen, Sie machen pro Tag 3 Fehler, und werden 80 Jahre alt, macht es ungefähr 80.000 Fehler in ihrem Leben. Und dann zu sagen, ich habe also relativ wenig Fehler, setzt doch ein gewisses Maß an Blindheit voraus oder Gedankenlosigkeit. Einfach zu überlegen, was mache ich jetzt mit diesen 80.000 Fehlern? Sortiert der liebe Gott die einfach weg oder stören die oder brauche ich da doch irgendeine Lösung dafür? Ja, Umgang mit Zweifeln. Es gibt ja viele Leute, die zweifeln, äußern. Das ist nicht schlecht, kommt man gut ins Gespräch. Aber es gibt Zweifel auf der Suche nach Gott, die lassen sich sehr gut lösen. Und dann gibt es Zweifel auf der Flucht vor Gott, weil das persönliche Leben nicht übereinstimmt mit Gott und man es auch nicht verändern möchte. Und an der Stelle gerne an seinen Argumenten festhält, weil man sagt, solange mir diese Frage nicht gelöst ist, werde ich nie weiter vordringen und sich selber blockiert. Also Umgang mit Zweifeln. Eine Frage, die häufig auftaucht, ist die Frage, wie kann Gott das zulassen? Die Frage des Leidens. Und diese Frage hat sich für mich entschärft, als ich begriffen habe, dass Jesus am Kreuz freiwillig gelitten hat für mich, aus Liebe. Und an der Stelle kann ich dann Gott nicht an der anderen Stelle Vorwürfe machen, wenn ich weiß, dass er sogar seinem eigenen Sohn das Leiden zugemutet hat. Ja, ein letzter Punkt noch, eine Frage an Sie, die würde ich gerne jetzt in ein Gespräch führen, was aber nicht geht. Welche Vorteile haben Sie in Ihrem Leben davon, dass Sie gläubig sind an Jesus? Welche Vorteile haben Sie in Ihrem Leben? Eine ganz wichtige Frage, denn nur wenn ich weiß, das ist gut für mich, werde ich sie auch anderen empfehlen. Gut, ich sage mal ein paar Dinge, vielleicht denken Sie selber weiter nach. Welche Vorteile haben Sie? Einmal haben Sie Frieden mit Gott. Und dieser Friede wird sich auch hoffentlich in der Umgebung auswirken, indem Sie friedvoller sind. Sie haben Sinn in Ihrem Leben gefunden. Die meisten Leute suchen ihn nach. Sie haben außerdem eine Beauftragung erfahren. Gott möchte Sie als Mitarbeiter sogar einsetzen. Gott möchte Sie als Mitarbeiter einsetzen, nicht nur der Bürgermeister, sondern jemand, der viel mehr zu sagen hat. Sie haben eine Hoffnung, die sogar über den Tod hinausgeht. Sie können beten und erfahren Gebetserhörung und erfahren Vergebung. Das heißt, Gott räumt in ihrer Vergangenheit auf und ist sogar bereit, diese Vergangenheit zu heilen. Sie erfahren seine Führung und sie erleben Gemeinschaft mit anderen Christen, hoffentlich positiv. Und können sein Wort lesen als Kursbuch für ihr Leben. Ich habe jetzt nicht mitgezählt, waren vielleicht 7 bis 8 Punkte, wahrscheinlich können Sie noch 5 bis 10 andere finden. Welche Vorteile haben Sie von Ihrem Glauben an Jesus? Ganz viele. Ich versuche jetzt nicht, diese Predigt zusammenzufassen. Die Einstiegsfrage war die, aufgehängt an diesem Bibelvers, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und werdet meine Zeugen sein. Die Frage, ob Sie schon mal Zeuge waren oder einen brauchten. Ich denke, Sie brauchten Menschen, die Ihnen Jesus bezeugen. Und wenn Sie ihn gefunden haben oder gerade dabei sind, ihn zu finden, dann gibt es diesen Auftrag für Sie, selber Zeuge zu werden für andere und das betend vorzubereiten. Herr Jesus, hab herzlichen Dank, dass du solche Zeugen in die Welt geschickt hast damals und dass diese Wellen dieses Zeugnisses bis heute weitergehen. Dass sie mich erreicht haben, sicher auch sehr, sehr viele unter uns. Darüber loben wir dich und dass du andere aus Liebe suchst. Ja, und auch bereit bist, sie an- und aufzunehmen und ihnen diese Vorteile des Glaubens zu erschließen in deiner Person. Amen.